5 Runden sind gespielt in der Nations League. Der grosse, starke Sergio Ramos zerschellt am zuckersüßen Lächeln von Jan Sommer. Der Michael Lang muss im Keller ein paar Schutzschuhe holen, damit er nicht auffällt, wenn er einem überraschenden Ruf von Wladimir Petkovic folgt. In der Super League sind für am nächsten Wochenende optimistische 5 Begegnungen angesetzt. Und wir fragen uns, ist die Schweizer Nationalmannschaft jetzt endlich eine Fußball-Grossmacht? Ist es schlimm, wenn die Schweiz bei der WM-Qualifikation nur aus Top 2 gezogen wird? Und braucht es eine neue Regel, damit die Profiligen in der Schweiz ihr Programm trotz Corona durchbringen? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Aus seinem Zürcher Exil ist unsere Wallis-Korrespondent Samuel Burger noch zugeschaltet. Samuel, der Kai Foser hat bei uns einmal den berühmten Ausspruch gemacht, dass er für einen Match mit dem Marco Schönbächler gerne 70 Franken ausgeben würde. Wie viel würdest du zahlen, wenn zum Beispiel im Kasami am Dienstag mit der Nationalmannschaft gegen die Ukraine spielen zu sehen?
Okay. Also doch, das ist ja meine These, dass der Beid im Kasami in Nazi gehört, bestätigt wird, muss er ja mal einfach spielen. Und darum würde ich doch jetzt 50 Franken investieren in das, dass ich dann recht bekomme in meiner Expertise.
Also der Beid im Kasami ist 20 Franken weniger wert als der Schönbi. Dann sitzt zwischen seinen zwei Büssen der Thomas Schifferle. Thomas, der Marc hat mir gerade kurz vor der Sendung via Twitter einen Ausschnitt aus dem Interview von Mancillo Canepa im Blick geschickt. Und dazu geschrieben, eventuell haben Thomas Schifferle und Canepa doch einige Gemeinsamkeiten, worauf sich aufbauen ließe. Weißt du, auf was er abzielt?
Ja, ich weiß es und ich vermute jetzt einmal ganz mutig, dass der Angelo Canepa regelmäßiger Hörer von unserem Podcast ist und darum weiß, dass ich vom Tiki-Taka-Fußball nicht wahnsinnig viel halte. Wobei ich dazu muss anmerken, er hat also 2,5 Jahre lang die Abneigung gegen die Art von Fußball doch relativ gut können verstecken.
Und schließlich ist der Dominik Wiemau aus der Bundesstadt Bern. Klingt Dominik, wir haben ja letzte Ausgabe über die rote Karte gegen Lukas geredet und ich habe einfach behauptet, dass mit der Doppelbestrafung das Sieg nur für Goalies aufgehoben. Es haben mir dann der Thomas geschrieben und auf unserer Webseite auch der Andreas, dass das noch überhaupt nicht stimmt. Also der Andreas ist auch sogar Schiedsrichter und hat geschrieben, ein Spieler, Klammer auf irgendeiner Ausrufezeichen, wird also nur vom Platz gestellt, wenn es von Go so ist, dass er den Ball nicht probiert zu spielen. Also kein Halten, Stoßen, Handspiel etc. Du hast also recht gehabt.
Aber so wie ich es auch gesagt habe.
Genau. Du hättest dich durchsetzen müssen. Hast du ein Problem mit Autoritäten?
Nein, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig sicher gewesen. Aber jetzt nach dem Feedback von der Leser, ja, strebe ich glaube ich eine zweite Karriere als Schiedsrichter an.
Das finde ich gut, ja, absolut.
Gibt es doch immer zu wenig, oder? Also Clips, gerade Amateur-Clips, die suche ich ja immer wieder Schiris.
Also im Raum Bern, wenn ihr zuhört und ihr braucht einen Schiedsrichter, Dominik Wiemann, dann könnt ihr mir schreiben, florian.ratz@tamedia.ch oder über unseren Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast. Der Dominik kommt dann bei euch pfeifen. Ich nehme mal, du fährst dann so im Juniorenfußball an.
Genau. Aber es müssen dann schon ein bisschen mehr als 50 Franken sein. Also als der Samuel würde für eine Kasami zahlen, dann bräuchte ich dann schon noch ein bisschen mehr Antrittsprämie.
Wieso hast du noch Ansprüche?
Nicht nur die vom Verband, die Prämie, sondern auch noch vom Club, oder?
Also das tut mir jetzt ein bisschen hochgriffen, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich bin mal, ich Kinderfußballschiedsrichter, den habe ich. Das ist, glaube ich, irgendwie ein Kurs, der irgendwie 2 oder 3 Stunden geht. Dann dürfen wir irgendwie bis D-Junioren pfeifen. Aber 50 Franken pro Match, du bist ein bisschen optimistisch.
Okay. Ich finde euch, dass da ein Tee mit Orangensaft längt für den Anfang.
Aber vor allem hast du gehört, er wollte nicht nur Prämie vom Verband oder das Honorar vom Verband, sondern auch noch vom Club.
Ja, eine einmalige Gage, oder?
Eigentlich lässt er sich unter der Hand zahlen. Das ist eigentlich, hat er nichts anderes gesagt als das.
Aha, so hast du das begriffen. Ich habe schon begriffen, dass er von dem Club, wo er Schiedsrichter ist, sich lässt bezahlen, nicht von diesen Clubs, wo er pfeift.
Nein, von dem Club, wo er als Schiedsrichter gemeldet bin, weil du brauchst ja eine gewisse Anzahl Schiedsrichter, dass du eine gewisse Anzahl Mannschaften kannst melden, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, dass jetzt da einem Club aus der Patsche würde helfen, bräuchte also schon eine einmalige Summe.
Wahnsinn. Ich frage mich, ob die FIFA da nicht irgendwie reglementsmässig muss härter eingreifen als gegen die armen Spielerberater. Aber lasst uns doch einmal zu der Schweizer Nationalmannschaft kommen. und zum Jan Sommer.
Er wollte flanken, daraus war das ja entstanden Schussflanke, er hat den Ball noch nicht richtig getroffen. Der war unfassbar schwierig. Ich habe mir im Nachhinein auch direkt, oder wo ich den Ball nachher vor der Linie noch zu mir nehme, habe ich auch schon alle von euch gesehen, wie er in die Tasten drückt. Das ist das Leben eines Torhüters. Du brauchst in den schwierigen Momenten, bei so einem Schuss zum Beispiel, auch das Quäntchen Glück, weil du kannst nichts besser machen. Du kannst warten, bis sich der Ball entschieden hat, wo er wirklich hingehen will, und dann probieren, da zu sein. That's it.
Das war jetzt ein bisschen längeres Zitat von Jan Sommer, gerade aus der Pressekonferenz heute am Montag. Ich habe es einfach so schön gefunden und habe darum jetzt nichts über Penaltys genommen, weil ich mir vorgestellt habe, ob der Jan sich wirklich uns Journalisten vorgestellt hat, wie wir in die Tasten greifen, während er einen Ball nachrennt, der in Richtung Goallinie rugelt. Aber ja, ich finde es so spannend, weil er ist sonst immer so ein bisschen Teflon-mässig unterwegs. Und jetzt geht er doch zu, dass man sich halt in so Situationen als Goalie dann vielleicht doch der eine oder andere Gedanke mehr macht als nur nächsten Ball, alles geht wieder vorwärts.
Ich glaube, er hat sich in dieser Beziehung sicher entwickelt, wenn es ums Teflon-mässige geht und wenn es ums Goalie-Spiel geht. Abgesehen von dem, ist er schon immer sehr offen gewesen. Und ich meine, eigentlich ist ja eine ganz banale Szene gewesen, an dem Samstag, an dem Match. Ich glaube, der Oya Sabal war das, wo der Böhle Flanken geschossen hat. Und wie er das erzählt, finde ich noch relativ gut. Und wenn er einen Hinweis macht auf die Journalisten, ist das möglicherweise einfach ein Witzli, wo ganz gut ankommt, weil er weiss, er hat zwei Penalty gegeben. Also er kann ein bisschen lockerer drauf sein als auch schon.
Thomas, müsst ihr schon wieder widersprechen. Ich glaube, dass das nicht nur ein Witzli war von Jan Sommer, sondern dass er tatsächlich so sich fragt, wie wirke ich gegen uns, wie wirke ich bei den Journalisten. Ich meine, er ist definitiv euer eitel genug, das Nivea-Gesicht von der Schweizer Nazi. Und es ist lustig, damals beim Zubi ist es ja immer so gewesen, dass man das Gefühl hatte, der Zubi überlegt sich der ganze Match, wie wirke ich von uns hinein. Und der Zubi ist immer so mit aufgeblusteter Brust im Strafraum umeinander spaziert und nach Gegengoal hat er direkt auf die Tribüne geschaut und hat wieder so ein bisschen breite Brust gemacht. Und ich glaube, das ist beim Sommer sehr ein ähnliches Phänomen. Also er fragt sich, glaube schon sehr stark, wie wirke ich gegen uns hinein. Und das nicht nur jetzt auf das Technische bezogen, sondern auf das Optische bezogen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er schon mit Reaktionen von Journalisten gerechnet hat, wo der Ball fallen hat.
Lass uns doch jetzt auf das Spiel kommen, Schweiz-Spanien 1-1. Die Schweizer wollen ja in die erweiterte Weltspitze vorstoßen. Sind Sie jetzt mit dem 1-1 dort angelangt, Dominik?
Ja, also ja, Weltspitze, das ist immer eine Frage vor der Definition. Aber ich finde, also, es hängt natürlich jetzt schon noch relativ viel von diesem Match am Dienstag gegen die Ukraine ab. Aber ich finde, über das Länderspieljahr von der Schweiz ist ja schon vieles Negatives geschrieben worden. Es wird auch immer auf dieser Sieglosigkeit herumgeritten. Aber ich finde grundsätzlich, wenn sie jetzt den Match morgen gegen die Ukraine gewinnen und so den Abstieg verhindern aus der Nations League, über der ihre Bedeutung kann man streiten. Aber wenn ihnen das gelingt, dann muss ich sagen, ist das ein gutes Jahr gewesen. Ich meine, sie haben gegen Spanien und Deutschland aus vier Spielen haben sie drei Unentschieden gemacht. Bei diesen drei Unentschieden könnten sie mehr oder weniger immer gewinnen. Von dem her, ja, wenn die Weltspitze relativ breit definiert ist, dann würde ich sagen, ja, gehört die Schweiz zumindest ja, ein Rand von dieser Weltspitze.
An der Rand von einer Weltspitze, die in der Breite immer dichter wird?
Genau, also wo immer weniger breit wird, oder? Aber es ist auch die Frage, wo momentan Spanien und Deutschland in dieser Weltspitze sind. Also gerade zumindest bei den Deutschen habe ich da schon ein, zwei Fragezeichen, wie weit oben das sie dort sind.
Also wenn du die deutsche Presse verfolgen würdest oder auch die spanische, die sind wesentlich kritischer mit ihren Mannschaften, als wir das möglicherweise aus der Distanz sind. Und es sind sicher nicht die besten Mannschaften in der Geschichte von Deutschland und von Spanien, wo jetzt die Schweiz dreimal das Unentschieden angebracht hat. Und ich bin Der Florian wird mir das möglich sagen, ich sehe wieder noch andere Sachen am machen, aber ich will schnell schauen, wie die Weltrangliste letztes Jahr um die Zeit ausgesehen hat. Und dort war die Schweiz auf Platz 12 gewesen. Jetzt ist sie Platz 16.
Gut, also ich meine, das zeigt ein bisschen, also Platz 16, also sie sind auch schon mal auf dem Platz 5 gewesen, was ja völlig absurd ist, also es zeigt eigentlich auch ein bisschen den Wert von dieser Weltrang.
Sie sind sogar mal Dritte gewesen.
Oder Dritte, also ich meine, sogar, ja. Gut, wenn sie die 16. beste Mannschaft der Welt wären, ja, das mag vielleicht knapp herkommen. Und ich meine, wie ich das auch schon gesagt habe, für ein Land wie die Schweiz ist das schon mal etwas.
Das Problem geht ja um die Formulierung, wir sind näher an der Weltspitze angekommen und das stimmt einfach nicht. Weil wenn du näher willst kommen, dann kannst du nicht zurückgehen in der Weltrangliste, dann müsstest du vielleicht auch mal ein Match wie gegen Deutschland, wo du führst zweimal, oder gegen Spanien, wo du führst, oder in der Ukraine, wo du führst, müsstest du halt vielleicht auch mal gewinnen.
Also es geht ja immer auch darum, gegen wen dass man spielt. Oder? Logischerweise haben sie in einem Jahr schon mehr Punkte geholt in dieser Weltrangliste, aber da haben sie auch gegen einfachere Gegner gehabt. Klar, eben Deutschland, Spanien, da bin ich bei dir. Also hat es definitiv schon bessere Ausgaben gegeben von diesen Mannschaften. Aber es ist immer noch Deutschland und Spanien. Und man hat jetzt halt relativ viel gegen so Mannschaften gespielt. Man hat auch gegen Belgien und Kroatien gespielt, die völlig überflüssigen Testspiele. Ohne, muss man auch noch sagen, ohne Zakaria, wo mit der wichtigste Spieler könnte sein, also nicht gerade wieder Xhaka, aber einer von den sehr wichtigen Spielern. Der Shaqiri hat viel gefällt, der Embolo ist zum Teil verletzt gewesen. Also ich finde, man darf die Resultate, die letzte, die Sieglosigkeit, die würde ich durchaus positiver sehen, als das andere Leute machen.
Aber vielleicht auch noch gut für einzuwenden. Die Weltspitze ist etwas sehr Bewegliches, etwas Volatiles. Die Weltrangliste wechselt viel, die Teams verändern sich. Das sieht man jetzt gerade bei Spanien und Deutschland sehr gut. Und die Frage für die Schweiz müsste doch nicht sein, sind wir Weltspitze, sondern sind wir für unsere Verhältnisse Weltspitze? Und die Frage dementsprechend, sind wir irgendwo, also wie hoch sind wir an unserem Maximum? Und das ist doch die Frage, die wir darüber müssen diskutieren. Also was wäre denn für die Schweiz noch mehr möglich? Ja, da bin ich halt ein bisschen skeptisch. Aber ich finde es grundsätzlich ein gutes Jahr. Es sind gute Matches drin gewesen. Und doch haben so die Exploits gefehlt. Ich hoffe, das kommt jetzt noch morgen. Aber ich bin unsicher in der Bewertung von dem, ob noch viel mehr möglich ist. Ich glaube nicht.
Also das heisst, dann wären sie am Maximum oben. Dann ist es ja etwas Positives, oder? Es hat jetzt bei dir so negativ gedönt, aber das ist vielleicht, weil du im Zürcher Nebel gefangen bist.
Nein, überhaupt nicht.
Also, wo siehst du Nebel? Ich sehe nur blauen Himmel.
Also was man nicht darf vergessen bei dieser Schweizer Mannschaft, also von den wichtigen Spielern, ist der Sommer ist der einzige, wo ich mein Irrtum vorbehalte, der jetzt 30 ist, oder? Xhaka, Shaqiri kommen langsam auch die 30 her, aber ganz viele wichtige Spieler wie Elvedi, Akanji, Zakaria, Embolo, die sind anfangs maximal Mitte 25. Also ich sehe die Mannschaft, ich sehe die noch nicht am Ende, also die kann sich durchaus noch weiterentwickeln und ja, vielleicht schafft sie wirklich mal noch der von ihrer heraufbeschwörten Exploit an einem Grossanlass. Also damit meine ich nicht gerade einen Turniersieg oder so, aber dass sie vielleicht mal wirklich ein, zwei K.O.-Runden noch überstehen können. Zuzurollen wäre es. Mir denke, da wächst schon etwas zusammen.
Nein, das müssen jetzt, sorry, gerade wieder widersprechen. Das mit dem Nachwachsen ist doch immer genau die gleiche Diskussion. Man sagt, oh, wir haben noch ein paar Junge, wir haben Akanji, wir haben Zakaria und so weiter. Und die werden irgendwann mal gut. Leider Gottes ist es aber so, dass bei allen anderen
grossen... Also die sind so gut, die spielen bei Gladbach und Dortmund. Und gerade der Zakaria, also bei Akanji, der ist nicht über jeden Zweifel, er habe immer
wieder... Ja, wir reden jetzt von der Weltklasse. Also wir reden jetzt von der Weltklasse und da sind sie noch nicht. Gut. Das Ding ist, die haben jetzt ein paar Jahre Zeit, sich zu entwickeln, okay, cool, aber in dieser Zeit werden ja grosse Fußballnationen wie Brasilien, Argentinien, Spanien, Deutschland, Italien, weiss nicht wer, wiederum neue Jahrgänge bringen, die dann vielleicht wiederum besser sind als unsere Jungs. Also das mit dem, wir können schon auf die Zukunft verlassen, das finde ich immer sehr, sehr heikel. Darum würde ich mich wirklich darauf beschränken, den Jetzt-Zustand anzuschauen, vielleicht mit perspektivisch auf ein Jahr oder zwei, die nächsten zwei grossen Turniere. Und da sich die Frage stellen, ist der mehr möglich, als dass er bis jetzt geleistet hat?
Es fällt mir schwer, am Samuel recht zu geben. Der Punkt ist, die Mannschaft weiterentwickeln, das heisst auch die kann sich höchstens neu entwickeln. Also das heisst, es fallen mal ein paar Spieler raus und irgendwann ist in 3 Jahren oder in 4 Jahren ist der Xhaka weg. Und wo ist der neue Xhaka? Wer kann das sein? Also du wirst nie zweimal einen haben, der so bedeutungsvoll wird sein für eine Mannschaft, wie es der Xhaka ist. Das ist ganz einfach. Du wirst nie zweimal miteinander einen Spieler haben mit dem Talent, grundsätzlichem Talent vom Shaqiri. Also du kannst höchstens darauf hoffen, dass du sehr gute Nachfolger findest. Und das Mannschaft kann das Niveau heben. Ich glaube einfach, dass die Schweiz spielt das, was sie kann. Sie ist dort, wo sie hingehört. Und das ist sehr ehrenwert, wie sie sich verteidigt. Aber sie hat möglicherweise ein bisschen mehr Fantasie als wir Journalisten.
Also ich möchte jetzt auch noch nicht auf eine Zukunft ohne Xhaka nachdenken, weil der ist Anfang 28, also der hat noch 4-5 Jahre, hat er sicher noch vor sich ein gutes Jahr. Also ich glaube, es ist ja völlig verfrüht und ich habe nicht gesagt, die Schweiz muss sich mit Spanien, Argentinien und Brasilien und so weiter vergleichen. Auch Belgien ist eine andere Hausnummer, die haben viel mehr, eine grössere Spielerauswahl, die haben viel mehr Spieler mit sehr, sehr guter Qualität. Eben, bei Schweiz Weltklasse ist momentan nur einer, das ist der Xhaka, der hat andere Nationen natürlich viel mehr, aber ich glaube sogar im nächsten Pool so von diesen Teams hinten dran, da kommt dann gleich irgendwann auch die Schweiz und sie kann natürlich mehr rausholen in einem grossen Turnier. Das haben andere Mannschaften mit wenig Qualität haben das auch schon geschafft. Von dem her, ich finde, wir sollten nicht, sie haben ein relativ gutes Jahr gehabt, die Schweiz, eben, sie haben gegen Deutschland und Spanien sie 3-mal gut ausgesehen. Also ja, trotz so haarsträubenden Fehler, es wäre mehr drin gelegen, aber es hat die andere Mannschaft auch gemacht. Du hast vielleicht auch ein bisschen dieser komischen Situation momentan geschuldet. Aber ich glaube, ja, man kann durchaus zuversichtlich in die Zukunft schauen.
Ja, das machen wir auch immer. Wir schauen immer zuversichtlich in die Zukunft. Das ist ja wie so Teil von unserem menschlichen Dasein und vom Berufsverständnis. Also Dominik, ich fände es schon gut, wenn du mal die Frage beantwortest, ist noch mehr möglich und was ist das mehr? Also reden wir da von der Viertelfinalqualifikation oder von der Halbfinalqualifikation an einem grossen Turnier. Und dann muss ich schon sagen, muss sehr, sehr viel zusammenpassen und muss auch irgendwie noch eben mal etwas Explosives passieren.
Also bitte, REM letztes Mal in Frankreich 2016 war Wales Irrtum vorbehalten im Halbfinale gewesen, mit einer deutlich schlechteren Mannschaft. Also ja, eigentlich müsste die Mannschaft das Viertelfinal erreichen. Das muss sich eigentlich auch wirklich als Ziel vornehmen. Und ich bin schon gespannt, wenn mal wieder alle Spieler oder, also ich gehe schon mal wieder davon aus, dass zumindest so von den Leistungsträgern mal wieder die meisten dabei sind und wenn sich da jetzt noch ein bisschen etwas entwickeln kann. Wir dürfen nicht die U21 vergessen, wo heute Abend, glaube ich, am Montagabend gegen Frankreich um eine Gruppe sind gespielt. Frankreich mit die beste Juniorennation. Also ich glaube schon, also der Schweizer Fußball und dort Nationalteams haben deutlich schlechtere Jahre schon hinter sich gehabt, gerade schon in letzter Zeit als das. Und das alles stimmt mir zuversichtlich, auch wenn du dieser Aussage störst, Samuel.
Mal, also eben für Schweizer Verhältnis grossartig.
Was mich schon noch positiv dunkt, ist, wenn man die Spiele jetzt anschaut, wenn sie nicht gewonnen worden sind, dass die Mannschaft und mit Ausnahme von dem Spiel in Spanien, wo sie wirklich nur irgendwie einmal vor das Goal gekommen ist, aber auch dort sich eine Chance immerhin herausgearbeitet hat, wo man auch reinmachen darf, dass sie eigentlich immer zu ihren Chancen gekommen ist, dass sie nicht so gewirkt hat wie in dem schrecklichen Spiel gegen Schweden, wo man das Gefühl hatte, man hätte jetzt auch noch können irgendwie, sie hätten die zwei Teams hätten es noch bis zum WM-Final können weiterschuten und also die Schweizer hätten sicher nie gewusst, wie sie einen Goal schiessen wollten. Ich finde das jetzt schon für eine Mannschaft von der eben nicht so grossen Breite, wie es die Schweiz hat, mit auch Stürmern, die jetzt nicht alle in der Weltklasse vorne mitschuten, das hat schon, ich finde, das hat schon etwas, was sie früher noch nicht gehabt hat.
Das kannst du nicht, das Schwedenspiel, das kannst du mit gar nichts anderem vergleichen, was jetzt in dem Herbst stattgefunden hat. Das Schwedenspiel, das musst du im Kontext sehen mit dem, was rund um die Mannschaft oder in dieser Mannschaft ihnen auch passiert ist, rund um dem Doppeladler. Und die Mannschaft ist mental leer gewesen in seinem Zeitpunkt. Und das hat, ich glaube nicht, dass das Problem war, Lösungen zu finden, sondern die war normal, die ist mental leer gewesen. Die hat so viel Kraft verloren gehabt durch einen Nebenkriegsschauplatz oder durch einen Nebenkriegsschauplatz, wie man sich das gar nicht kann, wie wir uns das gar nicht kann vorstellen, weil wir nicht in dieser Haut von ihren Spielern gesteckt haben.
Ja, weil ich sage, im Gegensatz zu den Journalisten, die alle noch topfit gewesen sind.
Wir sind sensationell fit gewesen. Wir haben, ich mag mich noch gut erinnern, du bist noch in dem Moment, wo der Schaka den Doppeladler zeigt, sind wir nebeneinander gesessen auf dieser Tribüne in Kaliningrad. Und du hast dort noch so viel Energie gehabt, du hast also schier die Installation auseinandergerissen auf der Pressetribüne von lauter Ärger. Also so viel Fans.
Was Ärger über den Schaka?
Nein.
Das
hat er jetzt nicht so gut drauf, Florian. Aber.
Das ist auch später in der NZZ falsch wiedergegeben worden. Ich habe den Fernseher aus der Verankerung gerissen. Erstens einmal hat es dort gar keine Verankerung auf dem Fernseher. Ich habe nur alle Kollegen rundherum darauf aufmerksam gemacht, dass wir jetzt 56 Stunden ohne Schlafen durcharbeiten.
Das ist jetzt eine relativ fantasievolle Erinnerung, die du hast. Und du hast ein Kästchen, du hast ein Schier.
Nein, ich bin auf der Tribüne gesehen und kann das bestätigen, dass der Florian der Erste war, der die Dimension hat, erkennt.
Also aber lässt uns aus Kaliningrad wieder zurückgekommen.
Zurück in die Gegenwart.
Nein, das Problem,
genau, das Problem, das die Mannschaft hat, ist, sie bringt es nicht über 90 Minuten durch. Und das ist intern ist das auch erkannt, dass ihre Konstanz fehlt. Und für die Konstanz müsste die Mannschaft zusammen haben, wo alle 11, das ist der Idealfall, ich weiss es, und das wissen sie dort auch, dass wo alle 11 in absoluter Topform sind und alle 11 in ihrem Club unbestritten ist, einfach Stammspieler sind. Das sind nicht alle immer. Und das ist sicher das Problem. Und das zweite Problem, das die Mannschaft hat, du hast es vorher angetönt, Florian, auf deine eigene Art, es fehlt halt dann schon der Spieler, der dir regelmässig ein Goal schiesst. Also das haben wir halt, oder das hat die Schweiz halt einfach nicht. Und wenn sie das hätte, dann könnte man möglicherweise sagen, dann wäre sie auf dem Weg in die, unbremst im Weg in die Weltspitze.
Zur Konstanz. Ich finde, das ist auch eine der am meisten bemühten Floskeln im Weltfußball. Also Konstanz. Ich meine, die Spanier sind in einem Spiel auch nicht konstant gewesen, über 90 Minuten. Und in den seltensten Fällen ist das Team konstant. Und woraus speist sich die Konstanz? Wahrscheinlich aus Qualität. Und bei der Schweiz ist nicht per se die Konstanz das Problem, sondern dass man halt mit dem Admir Mehmedi und dem Steven Zuber spielt. Also ist eigentlich ganz einfach. Es ist irgendwo eine Limite, wo verhindert, dass man über 90 Minuten ein Level kann erreichen kann, wo einen tatsächlich nochmal ein Niveau höher katapultiert.
Du hast jetzt genau nichts anderes gesagt, als ich vorher gesagt habe.
Mal, ihr Problem ist die Konstanz. Also quasi
das ist das Problem. Das ist Problem. Also,
nein,
das ist
kein quasi Vorwurf. Dann nehmen wir uns heute in der Kabine vor, heute sind wir konstant, oder was?
Das ist eine interne Analyse beim Verband, ganz einfach.
Also zu dieser Analyse komme ich jetzt noch selber, und zwar hier von SASV oder von Zürich. Das ist ja gleich. Also eben, will man sich jetzt vornehmen, wir sind konstanter gegen Ukraine.
Das ist eine Qualitätsfrage, ganz einfach.
Genau,
das ist eine
Qualitätsfrage.
Die merken es gar nicht, aber sie sind euch total einig.
Ich habe es ja gesagt, jetzt zweimal, aber hören nicht zu, obwohl er nur etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt ist.
Ich würde noch schnell gerne auf etwas, was mir aufgefallen ist am Samstag, wo nicht direkt mit dem Spiel zu tun hat, sondern mit der Empfindung von Spiel. Thomas, du bist ja in deiner warmen Stube geblieben in Zürich, weil ja auch Pressekonferenzen und so alles nur über Video stattfindet, und ich bin die 5 Minuten den Hügel abgeradelt ins Stadion. Und dann haben wir nachher die Noten gemacht von diesen Schweizer Spielern, und wir sind uns vor allem bei einem Spieler überhaupt nicht richtig einig gewesen. Du hast mir dann aber den Joker gegeben, und das war der Breel Embolo gewesen, wo du irgendwie bei einem 4er oder 4,5er gesehen hast oder so, weil er das Assist gegeben hat. Und ich habe ihm dann einen 5er gegeben, wegen seinem unbändigen Einsatz. Und unter dieser Einzelkritik haben dann auch Leser geschrieben, ja, aber der Embolo, der hat ja immer bei den Zweikämpfen irgendwie, der hat er abgewunken, der hat keinen Einsatz gezeigt und so. Und da habe ich mich schon gefragt, ist das ein Unterschied, wenn man im Stadion sitzt und hört, halt auf 20 Meter Distanz, jetzt hört man es halt super in diesem leeren Rund, wie da die ganze Zeit die zwei Körper aufeinander prallen, also Sergio Ramos und Embolo, das ist irgendwie so immer so gesehen, wie zwei, ich weiß auch nicht, wie zwei, wenn zwei Frachtschiffe irgendwie gegeneinander krachen, hat das jeweils tätscht, oder? Das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn man das am Fernsehen sieht und dann sieht man, oh, dann geht er wieder um, der Embolo, und dann hat der andere wieder den Ball, oder?
Bist du auch schon mal zu Hamburg, hast du mal eine Hafenrundfahrt gemacht?
Nein, der einzige Hochseehafen, den ich regelmässig anschaue, ist der in Basel.
Das habe ich mal gemacht. Und dann bin ich mal an einem fahrt man an einem grossen Frachtschiff vorbei. Und die sind doch 400 Meter lang. Also es ist ganz leicht gewagt, den Vergleich, den Embolo und Sergio Ramos als Frachtschiff bezeichnen. Aber ist gleich. Nein, ich glaube, Das hat nichts zu tun, glaube ich, mit der Betrachtung, ob man ein Match am Fernsehen schaut oder ob man im Stadion ist. Das glaube ich nicht. Ich meine, wenn man von 11 Spielern 10-mal die gleiche Ansicht hat, dann ist, glaube ich, das schon sehr, sehr ein guter Wert. Das ist bei so vielen Spielern deckungsgleich gleich sind. Und dass man vielleicht beim einen ja mal eine unterschiedliche Ansicht hat, aber du hast ja gesehen, ich kann mich ziemlich schnell widerstandslos ergeben in deine Ansicht, und darum finde ich das nicht weit das Thema.
Vor allem, ich finde, der Embolo ist halt schon ein Spieler, der so ein bisschen die Meinungen auseinandergehen kann. Also, eben, es ist auch immer so ein bisschen im Auge vom Betrachten, wie er jetzt die einzelnen Fertigkeiten gewichtet. Also, ich meine, der Embolo kann schon ein Ärgernis sein, wenn ihm wieder ein einfacher Ball verspringt oder wenn ihm da etwas nicht gelingt. Andererseits eben, ich finde auch, er ist eine Bereicherung, auch gerade mit seinem Einsatz, mit seinen körperlichen Komponenten, die er in das Spiel kann reinbringen kann, die sonst so ein bisschen Schweizer Offensive fehlen. Aber für mich ist er gerade so ein typischer Spieler, wo der eine kann sagen, ja, der hat jetzt schlecht gespielt und der andere hat ihn super gefunden. Das ist vielleicht so ein bisschen bei einem Chaka oder auf anderen Positionen bei Spielen, finde ich, gibt es da schon mehr einheitliche Meinungen.
Wie hast du gefunden, Samuel?
Ja, also sorry, ich meine, das ist einfach der Einzige, der athletisch da wirklich auf dem Top-Level ist. Also wenn man wirklich das betrachtet, was du als Zusammenstoß von Frachtschiff beurteilst, ja, dann ist der Embolo wirklich der Einzige, der Sergio Ramos in einem Zweikampf so kann herausfordern. Also wo die Präsenz hat. Und ich habe ihn sehr gut gesehen. Er ist noch viel mehr als Shaqiri, vielfach zurück auf Ball holen, eben als Teil von dem Spiel, dass man von hinten, wo du rausspielst, ist der Embolo sehr oft Anspielstation gewesen. Und also ganz, ganz grundsätzlich finde ich, der Embolo ist noch immer eine Kategorie höher als Mehmedi, Zuber, Seferovic, Edimilson, Freuler und so weiter. Also
das ist jetzt eine mutige Aussage, aber ist gleich.
Ich hoffe beim Embolo, der Breel Embolo ist ja relativ spät in den hohen Juniorenfußball reingekommen. Und darum ist er irgendwie auch noch nicht, er ist jetzt auch noch nicht wahnsinnig alt, er ist erst 23, oder? Das vergisst man auch immer wieder mal. Aber darum ist er wie immer noch nicht ganz fertig ausgebildet. Also über die ganz feinen technischen Fähigkeiten noch wieder lernen, das wage jetzt zu bezweifeln, aber was Laufweg betrifft, wo ich meine Energie verwende, da habe ich das Gefühl, da kann er noch viel, viel lernen. Und da habe ich jetzt einfach das Gefühl, dass er da bei Marco Rose, bei Gladbach in einem Jahr irgendwie so viel mitbekommen hat, wie in all seinen Verletzungsjahren auf Schalke nicht.
Embolo hat ja einfach einen Fehler gemacht in seinem Leben, als Fußballer. Er war grundsätzlich falsch beraten gewesen, dass er nicht auf Leipzig gegangen ist, sondern dem Geld nachgerannt ist und auf Schalke ist. Das ist sicher sein Problem, wenn es um die technisch-taktischen Sachen geht. Und jetzt holt er in Gladbach, wie du sagst, Florian, jetzt holt er auf. Ob es lange für alles aufzuholen, was er müsste, das ist wieder eine andere Frage, das ist möglicherweise eine Talentfrage. Aber nochmal, er hat wirklich Zeit verloren, indem er in Schalke war, nur wegen dem Geld.
Also mir hat das Spiel gefreut gegen Spanien, weil ich denke, dass doch, er hat wirklich, also auch die Bewegung beim Schweizer 1-0, die geht ja von ihm aus, er zieht den Sergio Ramos aus, er deckt den Ball ab, spielt nachher weiter, hat nachher die Flanke und so, müssen wir nicht alles nochmal wiederholen, aber da habe ich gedacht, wirklich, okay, der kommt noch. Und ich habe dann nachher auch, ich bin ja ein Zahlenfreak, Und haben wir dann die Statistiken angeschaut und er war mit Abstand der Spieler auf dem Feld, der am meisten Zweikämpfe bestritten hat, 31. Oder der mit dem Zweitmeister war dann der Sergio Ramos gewesen, mit 22. Das sind wahrscheinlich dann alle 22 gegen den Embolo gewesen. Und der nächste Schweizer ist dann der Seferovic mit 17. Also das ist einfach... Darum habe ich mich eben das gefragt mit dem Fernsehen, weil dann auch Leser geschrieben haben, jo, der hat keinen richtigen Einsatz gegeben. Und ich habe irgendwie gesehen, wie der am Schluss ist er dann einfach noch bei einer Chance praktisch in sich zusammengebrochen im spanischen Strafraum. Es ist einfach so, weil der Stecker echt gezogen war. Ich habe vorhin eine wunderschöne Überleitung machen, aber jetzt haben wir halt uns noch beim Embolo verschnurrt, zum Top 2.
Leider haben wir schon diese Gewissheit, da wir werden in Gruppe 2 Auslosung sein und das muss nicht eine unbedingte Nachteil sein. Wie immer in einer Auslosung muss man auch ein bisschen Glück haben, aber ich glaube auch, dass viele Mannschaften von Gruppe 1 werden Wünsche haben, uns nicht in eigene Gruppe zu haben.
Also Vladimir Petkovic redet hier darüber, dass es halt auch mit dem Sieg gegen die Ukraine nicht mehr wird in der Top 1 länger bei der Auslosung für die WM-Qualifikation. Thomas, du bist ja dieser Meinung. Du bist ja dieser Meinung. Es kommt eigentlich nicht so drauf an, Top 1 oder Top 2.
Nein, das haben wir zwei ja heute geschrieben. Heute Montag im Tagi. Dass es, wenn du ein bisschen Glück hast mit dem Los, dann macht es gar keinen grossen Unterschied. Also ich sehe, im Top 1, wenn du jetzt aus dem Top 1 Dänemark überkommst, dann sehe ich keinen grossen Unterschied, wenn du aus Top 2 irgendwie die Türken überkommst oder die Serben oder die Russen oder Polen mit dem Lewandowski. Also wenn es, eben was der Petkovic sagt, ein bisschen Losglück brauchst du immer und wenn sie das haben, spielt es keine Rolle für mich.
Wenn wir noch schnell sagen, wie das Qualifikation dann ablaufen wird, es gibt 10 Gruppen und die 10 Gruppensieger, die kommen an die WM und dann gibt es dann nochmal 3 Halbfinale und 3 Finale, wo es um die letzten 3 Plätze geht, und wo die Europäer an der WM haben.
Das sind die 10 Gruppen zweiter plus die 2 von 2 aus der Nations League.
Das, so. Genau, ich will sagen, wenn du das kannst in einem Satz erklären, welche 2 anderen aus der Nations League dort noch dabei sind, dann...
Die nicht einfach in der Gruppe 1 oder Gruppe 2 sind. Also ist alles,
ja. Wie läuft das ab mit 3 Halbfinale und 3 Finale? Das kann ich mir irgendwie noch gar nicht so vorstellen.
Also es wird dann ausgelost, also, oder wird es vielleicht wird es auch irgendwie nach Blutgruppen eingeteilt, oder ich weiß es nicht genau.
Oder Anzahl Corona.
Genau, also. Anzahl Corona-Fälle pro Team oder so. Auf jeden Fall gibt es dann, es gibt einfach 3x4 Teams, wo dann in Halbfinals je ein Spiel, also der Halbfinale ist nur ein Spiel spielen und die beiden Sieger spielen ein Final und der Sieger von diesem Final ist an der WM. Und weil es halt 3 Plätze sind, wird das 3x gemacht.
Sind 3 Vierergruppen und innerhalb von den 4er-Gruppen gibt es ein Halbfinale und ein Finale.
Genau. Und es ist nur ein Spiel, es gibt nicht Hin- und Rückspiel.
Genau.
So.
Gut. Aber das ist noch weiter weg, weil
die Schweiz gibt das aufzeichnen auf ein Papier für die Leser, dass du dann in Newsletter reinhängen kannst. Das
ich mache es in Newsletter. Wir können auch die jetzigen Gruppen, die sind auch bei uns auf der Webseite drauf, wie sie jetzt im Moment sind. Also Top 1 ist klar, das ist Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Kroatien, Italien, Dänemark, Deutschland und Holland. Also jemand von diesen 10 Teams wird die Schweiz müssen hinter sich lassen, wenn sie wollen, direkt an die nächste WM
gehen. Aber da sie ja unsere Gruppe siegen werden, ist das alles unerheblich.
Also eben, die müssen sie hinter sich lassen. So, ja. Oder? Als Gruppensieger lassen wir einen hinter sich.
Lassen wir alle ja hinter sich. Eben, und sie werden zu unserer Gruppe siegen.
Okay. Also es widerspricht jetzt ein bisschen unserer Analyse von vorher, aber...
ja, und Scherz darf man da machen, oder?
Aber es ist also kein Beibruch. Der Top 2 sind wir uns einig. Wenn wir noch auf die Liga vorausschauen, weil das Ukraine-Spiel, das wird halt irgendwie, unser Podcast läuft irgendwie dann während dem Ukraine-Spiel auch. Jetzt sind ja am Wochenende in der Super League 5 von 5 Matches angesetzt. Oder muss ich schnell auf Twitter schauen, ob einer schon wieder verschoben worden ist. Mögt ihr euch noch erinnern, wenn das letzte Mal der Fall war? 5 Matches an einem Wochenende. Ist ja verrückt.
Ist das Mitte Oktober gewesen?
Ich hätte sogar gesagt, Anfang Oktober, wo die Zuschauer zugelassen waren, am 4. Oktober oder 5. Oktober oder so.
Die haben recht, 4. Oktober. 3., 4. Oktober war das letzte Mal der Fall gewesen. Aber jetzt muss man davon ausgehen, dass das mit diesen Corona-Fällen ja trotzdem weitergeht. Also bei der Schweizer Nationalmannschaft ist ja der Silvan Widmer ist ja in dieser Blotere, wahrscheinlich ist er irgendwie schon angesteckt in Blotere reingekommen. Dann werden sie beim FCB wahrscheinlich schon wieder ganz nervös sein, wenn man dann damit muss rechnen muss, dass vielleicht beim FCB auch wieder der eine oder andere angesteckt ist. Muss sich die Liga da überlegen, ob man irgendwie andere Regeln aufstellt, damit man nicht die ganze Zeit Spiel muss verschieben
muss. Sie sind ja dabei. Zum das machen und sie machen jetzt eine Umfrage, quasi generalversammlungsmässig eine Umfrage bei den Vereinen von Super und Challenge League, dass man eine andere Handhabe findet. Also wenn du jetzt 30 Spieler kannst melden für die Super League und 25 Spieler wie die Challenge League. Und wenn von diesen Spielern jeweils 14 Feldspieler und 2 Goalie verfügbar sind, dann wird gespielt. Und über das tun die Klub jetzt abstimmen. Und wenn das Saison kann einigermaßen weitergespielt werden, dann sagen sie ja zu dem Vorschlag. Und wenn sie wollen, dass es nicht passvoll ist, wenn es Chaos wollen, dann sagen sie nein.
Und dann braucht es aber auch noch Kantonsärzte, oder, wo nicht gerade die ganze Mannschaft in Quarantäne steckt. Oder?
Das ist natürlich noch das zweite Problem mit diesen Kantonsärzten. Da haben sie ja eine Anfrage gestartet, vorletzte Woche, dass man eine einheitliche Regelung findet, also dass man quasi das föderale System aufhebt für den Fußball. Und die Antwort von diesen Kantonsärzten ist nicht so ausgefallen, als hätte sie eine grosse Bereitschaft, daran etwas zu ändern, ihrer bisherigen Strategie, wenn man das überhaupt als Strategie kann bezeichnen kann, dass halt einfach jeder Kantonsarzt weiter so entscheidet, wie er für das für richtig befindet. Und das halt dann wird in St. Gallen gespielt, wenn ein paar Spieler Corona haben und in einem anderen Kanton wird dann halt nicht gespielt, wird die ganze Mannschaft in eine Quarantäne gesteckt. Also, Wenn die Regelung so weiter bleibt, dann wird es eh schwierig.
Ja, da gibt es einen langen Winter, aber ich meine, das Beispiel Silvan Widmer ist eigentlich ein gutes Beispiel und zeigt vielleicht auch, dass eben zum Teil die Kantonsärzte so völlig überreagieren. Ich meine, eben, der hat sich angesteckt, ob bei Nazi oder nicht, aber er hat ja noch gespielt gegen Belgien. Also ist eigentlich in Garderobe und überall mit seinen Mitspielern. Und was ist die Folge jetzt 5 Tage später etwa, oder? Was hat die Schweiz noch? 2 positive Tests oder so. Also von dem her, ich glaube, die Quarantäne für alle, das ist völlig überzogen. Und ja, es wird einfach der Schweizer Fußball oder der Schweizer Sport gerade in 2 grossen Ligen. In dieser Form wird es einfach der Verlauf von dieser Meisterschaft bedrohen.
Gut, wenn du in Basel hast jetzt erstaunlicherweise den Schnelltest akzeptiert. Und weil der Schnelltest gegangen ist und all dort negativ waren, hat auch der Kantonsarzt darauf verzichtet, die Mannschaft in Quarantäne zu stecken. Also man müsste auch einmal dazu kommen, den Schnelltest zu akzeptieren.
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ich bin, glaube ich, oben aufs Velo gestiegen und bis ich unten angekommen im Stadion, ist der Silvan Widmer Corona-positiv gewesen. Und ich bin in das Pressezentrum gekommen, wo neuerdings, weil es mehr Platz hat, in der Koch-Lounge vom St. Jakob-Park ist. Und dann ist die erste Frage, ja, warum hat jetzt hier der Basler Kantonsarzt anders entschieden als beim FC Basel dort? Und dann habe ich gesagt, Moment, das Hotel ist in Pratteln, das ist natürlich das Baselbiet. Da dürfen wir jetzt nicht sagen, warum das der gleiche Kantonsarzt das entschieden hat. Ich glaube schon, dass die Schnelltests da geholfen haben. Oder? Und die Liga will ja die auch unbedingt, dass die akzeptiert werden. Oder?
Und irgendwann kommt ja tatsächlich die Frage von der Immunität. Also Sion hat jetzt irgendwie mehr als 20 Fälle gehabt in dem Team, rund um das Team. Wenn man jetzt Basel und FC Zürich alle einzelnen zusammenzählt, kommen wir wahrscheinlich auch schon so auf ein paar. Also ich vermute mal, die Zeit spricht für die Vereine. Also irgendwann nehmen die ab, die positiven Fälle wahrscheinlich einfach ab, ganz natürlich.
Also der FC Sion ist praktisch das Schweden von der Super League.
Genau.
der hat Herdenimmunität, der FC Sion.
Der darf einfach im Winter keine Transfers, oder? Oder nur zwischen durchseuchten Mannschaften. weil sonst fährst du dann im Januar wieder beim gleichen Seich an, oder?
Das nein, aber Klub müssen vielleicht, vielleicht, wenn sie mal 2-3 Fälle haben und dann vielleicht 4-5 müssen in Quarantäne gehen wegen dem, müssen dann vielleicht auch nicht gerufen, ihm das Spiel, dass man das Spiel verschiebt, weil sie haben ja 20, 25 Spieler im Kader und eben genau darum läuft jetzt die Abstimmung unter den Vereinen, dass sie Bereitschaft erklären, solange 16 Spieler verfügbar sind, dass sie dann auch antreten.
Ja, und da finde ich, sind die Clubs jetzt schon sehr in der Pflicht. Also der FCZ ist da sehr mit gutem Beispiel vorangegangen, noch letzte Saison, wo er mit Junior in Basel gespielt hat. Das kann sicher nicht der Normalfall sein, aber grundsätzlich muss die Bereitschaft da sein. Okay, ich hätte zum Beispiel 6 positive Tests, aber alle anderen sind gesunde Spiele. Und auch wenn bei diesen 6 2 wichtige Spieler drunter sind.
Du kannst jetzt ja den Fall nehmen von, jetzt von, der Ukraine, von der Schweiz gegen die Ukraine, oder? Da hat die Ukraine 5 Corona-Fälle. 5 Spieler fallen aus. Bei der Schweiz fallen aus der Wittmann, der Lotomba wegen Corona. Ich hoffe, ich bringe es zusammen. Der Mbabu, weil er verletzt ist. Der Zakaria, weil er nicht gesund ist. Der Scher, weil er gesperrt ist. Und der Elvedi, weil er gesperrt ist. Das sind 6 Spieler.
Der also, Freuler, oder? Der Scher ist auch wieder
Entschuldigung, zurück. Der Scher ist retour, der Freuler ist, genau, Entschuldigung. Es sind 6 Spieler, die fehlen. Was ist jetzt der Unterschied, ob jemand wegen Corona nicht spielen kann oder ob jemand nicht spielen kann, weil er verletzt oder gesperrt ist? Also, es übersteigt meine Fantasie, muss ich ganz ehrlich sagen, sie fehlen einfach. Und der Petkovic hat das ganz nüchtern gesagt, also in einer Pressekonferenz heute Morgen, ja, wir haben auch wichtige Ausfälle. Ja gut, und dann hat man wichtige Ausfälle und dann lebt man damit. Und dann soll man es akzeptieren und das müssen die Klubs in der Schweiz, wenn sie wollen, mal eine Meisterschaft fertig bringen, sollen sie es auch endlich einmal akzeptieren. Und noch ein Satz, ich meine, IBE, Dominik, du weißt das besser als ich, wie viele Ausfälle hat IBE letzte Saison während Wochen und Monaten gehabt? Das waren 7, 8, 9 Spieler gewesen.
Ja, bis zu 10.
Weil sie verletzt gewesen sind. Oder sogar bis zu 10. Und IBE hat auch nicht den Antrag gestellt, wir wollen dann das Match verschieben.
Aber die 16er-Regel dunkelt mich schon noch. Also natürlich, wenn du willst, die Saison durchschütten und du kannst wirklich nicht davon ausgehen, dass der Kantonsarzt die Hoheit werden abtreten oder da irgendwie eine Spezialregelung für den Fußball eingehen. Wenn ich jetzt ehrlich gesagt auch vom Zeichen an den Rest vom Land finde ich es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, dass der Fußball nicht irgendwie eine extra Wurst bekommt. Dann musst du halt irgendwie auf das gehen, halt 14 Spieler plus 2 Goalie. Aber es wird dann schon, also der Zufall bekommt dann halt schon nochmal ein bisschen ein grösseres Gewicht in so einer Saison, oder?
Ich habe das Gefühl, es ist ein grösserer Zufall, als wenn du jetzt ein Match um den Rande verschiebst. FC Winter, du beispielsweise macht jetzt hat das gleiche Programm vor sich, haben wir herausgefunden, der Dominik und ich vorher, Winter hat gleich viel gespielt bis zu der Winterpause an, wie das grosse IB. Nämlich 10 Match, weil es einfach alles abgesagt worden ist, weil sie Corona-Fälle gehabt haben, weil andere Corona-Fälle gehabt haben, aber Winterthur hätte wollen spielen. Also, ich sehe das Problem nicht ganz. Du hast sowieso eine Verzerrung, aber wenn du willst, die Meisterschaft durchbringen, und die Meisterschaft musst du durchbringen, aus ganz vielen Gründen, dann musst du halt einfach gewisse Kompromisse machen. Und sonst kannst du sagen, also, sonst sagst du halt, okay, geben wir auf und hören auf und brechen ab.
Aber also die absolute Wettbewerbsgleichheit, die gibt es ja eh nicht mehr. Und es ist ja der Kai Foser ist leider Gottes abwesend, darum sind wir wenigstens einig, dass die Meisterschaftsende gespielt werden muss. Es gibt ja schlicht keine andere Möglichkeit, als dass sich jetzt jeder ein bisschen zurücknimmt und sich eingesteht, ja, also die Meisterschaft ist, die wird verfälscht, im besten Fall gleicht sich im Schluss alles aus. Vielleicht wird das aber auch nicht passieren und dann müssen wir damit leben. Und irgendwann kehrt dann wieder Normalität ein, im besten Fall.
In Spanien sind sie ja noch viel krasser. Dort haben sie Regeln, dass man 13 Spieler muss zusammenbekommen von irgendwie im ganzen Club und von denen müssen 5 nur aus dem Kader von der ersten Mannschaft kommen. Und dann wird geschootet. Und das hat im vorletzten Wochenende hat also Granada gegen Real Sociedad gespielt. Und Granada hat gefehlt der Trainer, der Assistenztrainer, der Captain, der Vizekapitän und der erste Goalie. Außerdem der zweite, der dritte und der vierte Goalie und 24 Feldspieler. Und die sind also tatsächlich dort geschossen, haben mit 5 Spielern aus dem ersten Kader angefangen und könnten jetzt, haben 2-0 verloren. Das war die erste Niederlage nach 9 Matchen. Sie waren nicht ganz happy und könnten sogar noch mit einem 3-0 Vorfeld-Sieg bestraft werden, weil sie sich erlaubt haben, in der zweiten Halbzeit einen von diesen 5 Spielern vom ersten Kader auszuwechseln, womit sie gegen die Regeln verstoßen haben.
Also, ja, ihr seht, es ist alles relativ komplex.
Wobei der Mancini hat ja letzte Woche bewiesen mit Italien, dass Nationaltrainer für Italien ein Ferncoaching machen und betreiben kann. Und man kann dann einen Match gegen Irrtum Vorbehalt gegen Polen, kann man auch dann gewinnen.
Also ich glaube, der Trainer ist es auch egal gewesen. Also beim fünften Goalie haben sie leer geschluckt, wobei der dann, glaube ich, eine Penalty gehabt hat, logischerweise. Das gehört dann halt einfach irgendwie dazu.
Ja, und die UEFA macht es ja ähnlich. Also die haben ja ähnliche Regelung, ich glaube auch mit 13 Spielern, oder? Und ich meine, die Ukraine, eben der Gegner von Schweiz, ich glaube, dort ist auch schon der 45-jährige Goalie-Trainer, ist jetzt auch schon im Kader gewesen, weil man einfach das noch genug Spieler herbekommt.
Das Problem ist dann einfach auch, wenn dann ein norwegischer Gesundheitsminister hat und sich über alles hinwegsetzt und dann einfach die Mannschaft in Quarantäne schickt.
Oder auch Südkorea ist jetzt, glaube ich, sogar ihre Isolation in Wien. Also von dem her, ja.
Gut, es gibt wüstere Orte als Wien, um in Isolation zu sein.
Ja, also ich glaube, isoliert bist du ja nicht unbedingt, weiß nicht, auf dem Prater oder...
Nein, natürlich, nicht schon klar.
Und wahrscheinlich auch nicht im Café Schwarz. Also,
und auch nicht im Schweizer Haus, wo du Stelzen überkommst, ist schon klar.
Norwegen, nur ganz schnell, für die, die es nicht mitbekommen haben. Thomas, ich habe es nämlich auch nicht richtig mitbekommen. Ich habe es erst vor, wegen einem aufgeregten SMS aus der Redaktion mitbekommen. Wir müssen jetzt auch noch kommentieren, warum das gegen die Ukraine geschootet wird, wegen Norwegen. Dann habe ich noch googeln, Norwegen, Corona. Und dort ist einfach die Mannschaft vom Gesundheitsministerium, wird verweigert, dass sie ausreisen an einem Match, oder wie ist es genau?
Genau, auf Rumänien. Sie dürfen nicht auf Rumänien. Ja, und jetzt ist halt die Diskussion, wer hat die größere Macht, der Gesundheitsminister von Norwegen oder die UEFA?
Das dünkt mir jetzt als Etatist eine ziemlich eine einfache Antwort.
Ja, natürlich, aber es geht ja dann um die sportliche Belange. Und wie wäre die UEFA der Fall? Wird jetzt das Spiel, weil Norwegen nicht antritt, wegen Gesundheitsminister, wird das Spiel jetzt vorvergewertet?
Also es ist schon grossartig, wie die UEFA und Fußball-Parallelwelt plötzlich so erschreckt wird von der Realität. Das ist wirklich verrückt.
Wieso wird sie erschreckt? Wieso meinst du, dass sie erschreckt wird?
Ja, dass ein Behörde kommt, die sich über die UEFA hinwegsetzt. Also ich glaube, die Herren in Nyon sind ja vor allem Herren.
Ich glaube nicht, dass sie erschreckt sind, sondern sie berufen sich einfach auf ihr Reglement.
Ja, aber eben, also der Habitus ist ja schon, ist ein Reglement, ist im Grunde noch wichtiger als noch jede Staatsordnung. Und so ist es halt effektiv doch nicht.
Ist es nicht auch so, dass England sein Spiel, wer schaut gegen England?
Island.
Ja, das Heimspiel von Island gegen England in Albanien soll stattfinden.
Das weiß ich.
Weil der Albaner der Einzige ist, der Isländer einreisen lässt.
Also, IBE muss ja immer, also das ist ja, also es gibt momentan einfach so absurde, ja, Nebenschauplätze. Ich meine, IBE muss bei jedem Match, das sie Europa League haben, müssen sie eigentlich einen Ausweichstandort bereit haben. Also falls jetzt irgendwie Behörden würden sagen, nicht, die können nicht einreisen, die Mannschaft, und dann müsste das Spiel dann auf neutralem Boden stattfinden können, und das heisst dann auch immer für die Organisation bei IBE, dass die eigentlich immer müssten einen Ausweichstandort bereit haben. Also dass ein Match zum Beispiel gegen Glusch, das Heimspiel gegen Glusch, wäre dann irgendwie in Griechenland, oder? Und dann müssen wir dort ein Stadion haben, wo der Match stattfinden könnte. Also ja, das sind durchaus spezielle.
Weißt du, auf welches Stadion das sie gehen? Weil du Eva sagt ja auch, am liebsten natürlich in Stadien, wo eh schon Champions oder Europa League gespielt wird.
Ich weiß jetzt nicht genau, welches Stadion in Griechenland, ich glaube Ungarn, wäre auch eine Zeit lang so Ausweichstandort gewesen. Das müsste einfach Orte sein, wo man einfach wirklich zu diesem Zeitpunkt garantiert kann spielen, oder? Und das kann sich dann auch immer wieder ändern. Oder?
Also ich wundere mich schon, eigentlich, dass nicht Kasachstan gesagt hat, komm, wir machen alle Matches bei uns, oder? Wir lassen alle rein, das ist alles kein Problem. Der kasachische Staatspräsident, der nimmt ja eigentlich jedes Sportevent, das er bekommen kann. Aber jetzt sind wir ein bisschen weiter abgerutscht.
Aber gleich, das ist völlig absurd, wenn sie verlangen, dass man noch jemand spielt, wo Champions League beispielsweise ist. Also ich meine, sie akzeptieren ja das Trainingsstadion von Real Madrid als für die Champions League. Also ich meine, was können sie noch grosse Ansprüche stellen? Irgendein Güngeli-Stadion, nur weil es Real ist, akzeptieren sie. Und dann müssen wir in Athen, müssen wir vielleicht in Piräus spielen, wo damit 40'000 Sitze leer um den Platz sind.
Nein, wahrscheinlich geht es nicht darum, dass sie die wunderschönen Blachen, weißt du, die Blachen und die Werbebanden und so.
Werbeblachen,
oder die müssen sie natürlich über das Stadion hängen. Und dann ist es doch schon praktisch, wenn das Zeug dann schon dort im Keller liegt. Und wahrscheinlich in Madrid haben wir das jetzt irgendwie können noch mit zwei Uber-Blacken übertransportieren.
Gut, dafür hat man dann nebendran noch Baustellen, Lärm und irgendwie die Ambulanz, die mir auf 5 Minuten gehört in Madrid. Also ich habe letztes Mal Real gegen Inter geschaut und es war wirklich sehr, sehr absurd gewesen.
Lassen uns doch noch ganz kurz auf die Match vom Wochenende anschauen, falls sie dann stattfinden. Wir haben ja am Samstag zwei absolute Knaller. Luzern gegen Vaduz, der Abstiegskrimi. Geht es dort schon um den Job von Herrn Celestini? 6 Spiele, 2 Punkte. Vaduz steht eigentlich besser da mit 5 Spielen, 2 Punkte.
die Frage finde ich sehr interessant in dem Zusammenhang, dass es sehr interessant wird, sie zu beobachten, was die Clubs machen, die Probleme werden bekommen. Also jetzt mal angenommen, Luzern verliert noch 1, 2, 3, vielleicht 4 Spiele. Vaduz vielleicht auch von den nächsten paar Spielen verlieren sie. Eine hohe Anzahl. Und das ist ja die Frage in der Corona-Zeit. Mit dem Rahmen, den man jetzt hat, also mit den Forderungen nach Fonds-Perdu-Beträgen, nach anderen Unterstützungen, ob der Club sich bereit erklärt, zu sagen, hey, ich arbeite mit dem Trainerstaff, den ich habe, arbeite weiter, weil eine Entlassung, es kostet mir einfach zu viel, ich kann mir das momentan nicht leisten, meine Existenz ist gefährdet und was nachher aus der Situation entsteht, wenn tatsächlich die ganze Club mal sich quasi inoffiziell darauf würde einigen, wir entlehen, ist ein Trainer mal nicht und wir arbeiten jetzt einfach mal weiter. Und das finde ich wird spannend zu beobachten sein.
Das ist wirklich ein spannender Ansatz, wäre Zürich auf dem direkten Weg in die Challenge League. Ohne Trainerwechsel.
Also jetzt mit dem Rizzo nicht mehr, oder? Also vorher
nein, eben sie auf dem direkten ohne Weg Trainerwechsel.
Ja, ohne vorher,
Trainerwechsel.
Ja. Genau, ja.
Aber es ist ja, wenn der Angelo Canepa nachher dem Bund oder welchem auch immer muss vorlegen, jawohl, hier, das ist meine Lohnabrechnung und so weiter, dann fragen die sich natürlich auch an, wer haben wir da wie? Ludovic Magna mit Namen und der verdient noch so und so viel, jetzt über wie viel Zeit noch? So, und für das Argumentarium ist das natürlich kompliziert.
Das stimmt, ja, wie kann man das abgrenzen, dass nicht Affront Perdu-Beträge für entlassene Trainer gezahlt werden? Weil da hinkt dann immer der Vergleich mit dem Opernhaus und mit dem Ballett, oder? Weil wahrscheinlich entlassene Opernhausdirektoren wahrscheinlich nicht mehr gezahlt werden.
Kenne ich mich nicht aus in der Opernwelt, muss ich sagen. Ich kenne den Schwanensee im Ballett, aber immerhin, nein, aber ich meine, du kannst ja den Club Dann würde der Bund den Club vorschreiben, ihr steht zu eurem Fehlentscheid und macht die Saison fertig mit einem schlechten Trainer.
Jetzt wird es ja interessant, das können sie ja nicht, so absolut. Und doch gibt es ja irgendwie, wäre es ja irritierend, wenn jetzt wieder 5 von 10 Club ihren Trainer würde wechseln und dann doch noch irgendwo Stutz finden, für das zu finanzieren. Also,
ja, wir beobachten das. Ich glaube, Vaduz ist wahrscheinlich ein bisschen ein schlechter Fall, also ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube nicht, dass der Mario Frick in Vaduz wird entlohnt werden, wenn sie in den richtigen Abstieg gehen, weil Franz Burgmeier als Sportchef und auch alle anderen, die dort arbeiten, wissen, glaube schon, wie die Qualität von dieser Mannschaft aussieht.
Und beim FCZ muss man ja gleich sagen, dass der Rizzo ist ja schon seit halber eine Ewigkeit auf der Lohnliste beim FCZ. Also das ist ja kein zusätzlich grosser Posten, der da anfällt.
Ja, wobei, also wenn er einen neuen Vertrag unterschreibt, hat er wahrscheinlich schon ja Ansprüche.
Ich sage, es fällt kein grosser Posten an.
Ich frage mich gerade, bekommt er jetzt eigentlich mehr? Also gibt es da so einen Bonus? Oder?
Lass ich die Nummer vom Canepa geben, kannst du mir mal anrufen und fragen und schauen, ob er das Telefon abnimmt.
Also die Nummer habe ich auch. Nummer habe ich auch. Antwort habe ich, glaube ich, noch nie bekommen in meinem Leben. Dann ist der Kracher IB gegen FCB. Dominik, kribbelt's?
Ja, absolut, ja. Unvorstellbar. Nein, ja, also ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt vor allem auf FC Basel, irgendwie, wo ja noch nicht so viele Matches hatte. Und wenn er mal spielt, ja, sogenannte Floskeln, Licht und Schatten. Also ich bin gespannt, wie sich das Basel, jetzt das neu formierte Basel mit dem Sforza, mit dem Kasami und so weiter in Bern verkauft. In Bern, wo ja IB deutlich stärker ist als auswärts, gegen ein IB, wo die letzte Aufwärtstendenz angedeutet hat. Also von dem her bin ich durchaus gespannt auf diesen Match mal.
Also natürlich hat Bern jetzt das Glück, dass der Paitim Kasami die ausgefuchsten Taktiktraining nicht mitmachen kann, weil er noch aufgeboten worden ist für die Nationalmannschaft, oder?
Jetzt lernt er einfach beim Petkovic.
Ja.
Du musst es so sehen.
Wenn ihr versteht, wie der Paitim Kasami funktioniert, würdet ihr wissen, dass allein das Aufgebot in der Nazi ihm so viel seelische Kraft gibt, dass er die IB im Alleingang wird abschießen am Wochenende.
Ich habe ja gehört, dass der Paitim Kasami eigentlich lieber zuerst zu IB gegangen wäre und IB hätte ihn einfach nicht wollen. Worauf er der FCB zum einzigen Club in der Schweiz ernannt hat, wo man noch shooten
kann. Die Version kann man so unterschreiben.
Von dem her vielleicht auch noch interessant, die Begegnung auf dem Plastikrasen.
Ich sage, IB Basel, IB wird endlich mal Goal schiessen, IB Basel 3-1.
IB Basel 2-0.
0-1, Kasami.
Ja, also 3-1 von Thomas ist nicht schlecht, aber ich sage 2-1.
Gut. Du bist im Stadion dann, Dominik, oder?
Genau, ja. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu kalt sein, um 8:30, dass ich nicht auch noch die lange Unterhose muss anlegen. Aber ja, ich befürchte es.
Wie ist das eigentlich mit Radio Gelschwarz? Sind die auch so laut? Ich komme nochmal schnell zurück zu dem Spiel Schweiz-Spanien, weil es ist so grossartig gewesen. Der Match hat angefangen und das Stadion total leer und wir sind auf der linken Seite von der Journalistenplatz gehockt und die Spanier auf der rechten Seite und da ist irgendwie nochmal eine halbe Stadionlänge dazwischen. Und das Spiel hat angefangen und es ist einfach von rechts durch das ganze Stadion gehalt. Der Ramos hat einen Eine Ulamalota, der macht Und der Ball ist irgendwie zwischen den beiden spanischen Innenverteidigern ohne Druck hin und her gerollt. Und ja, ich sagte, du, der ist einer schon mächtig dabei. Und der Benjamin Steffel, der NZZ, hat gesagt, ja, wir sind ja weit weg. Also, stört dich das jetzt? Ich sagte, nein, stört mich nicht. Ich frage mich nur, wie er sich will steigern. Und tatsächlich hat man dann auch beim zweiten verschossenen Penalty, es ist nicht mehr weiter aufgegangen.
Ja, also das ist ein spannender Punkt. Also jetzt gerade letztes Mal beim letzten Heimspiel von IB gegen St. Gallen. Also ja, es ist so. Also ich hocke ein bisschen näher bei Radio Gelb-Schwarz. Also es ist nicht gerade über die ganze Tribüne oder über den ganzen Platz, sondern einfach nur 15 Meter Luftlinie. Und ja, es ist, also mir gehört sie nachher sehr, sehr gut. Und bei vergebenen Chancen, die es ja ein paar gegeben in diesem Match, ist mehrmals lauter Aufschrei des Entsetzens gekommen. Und ich glaube, es ist noch spannend, muss man als Spieler darauf ansprechen, aber die klären das natürlich auch unter auf dem Platz.
Was für ein Seich das machen? Haben sie es nicht selber gemerkt, wenn sie Chancen
ja, vergeben haben? So beim Fanradio ist es natürlich noch ungefiltert. Also da kann man dann zum Teil auch gewisse Ausdrücke, Kraftausdrücke und so weiter ins Spiel. Von dem her, ja, das ist durchaus amüsant.
Also was ich am Samstag auch super gefunden habe, ist, wenn die Schweizer immer sagen, sie haben ein tolles Team, also gute Stimmung im Team und so. Also in der zweiten Halbzeit sind die Ersatzspieler, die ja auch auf der Haupttribüne gesessen sind, also ordentlich mitgegangen. Und, also wenn der Schiedsrichter dort genauer angelost hat, hätte es wahrscheinlich noch ein, zwei Sperren können geben für das Ukraine-Spiel auf der Ersatzbank oben. Wir sind schon wieder bei der Stunde. Ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Das ist die dritte Halbzeit Fußball-Podcast von Tamedia. Wir kommen jede Woche auf allen Webseiten vom Tamedia, Medienhaus, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Bund, Tagesanzeiger, Land, Bot und so weiter und so fort. Oder ihr könnt uns abonnieren auf Google oder Apple Podcasts oder auf Spotify. Es würde mich freuen. Ich hoffe, die sind auch in einer Woche wieder dabei. Wir steigen aus mit einer ukrainischen Weise. Ciao zusammen. Чорнобриві варенички хоче, а мій милий чорнобриві варенички.